Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.
Werbung für Clark.
Ich bin ein Typ Mensch, der schon sehr vorausschauend denkt.
Ehrlich? Ich schätze dich so ein, dass du bestellst heute eine Pizza und bestellst dann zwei, damit du morgen auch noch eine zu essen hast. Das ist so deine Planung.
Wie gesagt, ich bin ein Mensch, der sehr vorausschauend denkt. Also, ja, dass stimmt. Ich schon den nächsten Tag im Blick habe. Was ich selten mache, ist zu überlegen, ja, was ist eigentlich in 20, in 30, in 40 Jahren?
Ja.
Weil man, wenn man die Nachrichten anschaltet, auch sich gar nicht damit befassen will. Es gibt tausend Probleme und so und Klimawandel und das möchte man am liebsten zumachen.
Aber die Zukunft kommt ja trotzdem.
Sie kommt trotzdem. Und da ist es gut, dafür vorbereitet zu sein, gar nicht im großen gesellschaftlichen Kontext, sondern ganz persönlich auf dich zugeschnitten, das große Thema Rente.
Ja.
Und auch da mache ich ab und an die Türen zu und sage, ja, ich weiß, ich müsste mich drum kümmern, aber...
Musst dich drum kümmern.
Wie denn? Wo fange ich da überhaupt an?
Du fängst jetzt an und zwar mit Clark.
Denn Clark greift dir da ganz einfach unter die Arme und hilft dir, dieses abstrakte Thema, das auch so ein bisschen Angst machen kann, ganz konkret anzugehen. Clark ist nämlich ein digitaler Versicherungsmanager, eine App, und mit ein paar wenigen Klicks beantwortest du bei Clark dann einige Fragen, was dir zum Beispiel wichtig ist für deine Altersvorsorge, und dann schlägt dir Clark Angebote vor. Ein persönliches, auf dich zugeschnittenes, auf dich und deine Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot. Und nicht nur das, man kann natürlich auch mit den Menschen, die bei Clark arbeiten, reden und sich beraten lassen von Beraterinnen und Beratern. Die sind super entspannt, antworten auf alle Fragen. Und das trifft natürlich nicht nur auf die Altersvorsorge zu, sondern auf jede Art von Versicherung. Mit Clark könnt ihr Tarife vergleichen und Clark findet die passende Versicherung für euch. Damit Clark das machen kann, erteilst du Clark bei der Registrierung ein sogenanntes Maklermandat. Das heißt natürlich gleichzeitig, wenn du schon einen Makler hast, dann geht das Mandat von diesem Makler auf Clark über. Das ist aber unverbindlich, das könnt ihr nämlich jederzeit wieder rufen, wenn ihr wollt. Und das hat sich Clark auch nicht irgendwie ausgedacht. Die brauchen das einfach eben, um euch gut beraten zu können. Und das könnt ihr, wie gesagt, ganz stressfrei, jederzeit kostenlos wieder rufen.
Und für alle Hörerinnen und Hörer des Podcasts gibt es was Besonderes. Und zwar Clark spendiert allen gefühlten Faktenhörerinnen und Hörern einen Shopping-Gutschein von bis zu 30 Euro. Einfach die Clark-App runterladen und bei der Registrierung den Gutscheincode QFAKTEN54 eingeben. QFAKTEN54. Großes G, FAKTEN, dann die 5, dann die 4, alles groß geschrieben. QFAKTEN54. Wenn ihr dann zwei bestehende Versicherungen hochladet, sichert ihr euch einen 30-Euro-Shopping-Gutschein für Brands wie zum Beispiel IKEA, Zalando, Douglas und viele mehr.
Das heißt, die Leistungen von der App sind nicht nur kostenlos, ihr kriegt sogar was dafür.
Ja.
Es lohnt sich absolut. Alle Infos dazu natürlich nochmal in den Shownotes. Und das war Werbung. Hi, herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe Gefühlte Fakten.
Hier sind Christian Huber und Tarkan Bakci.
Wir haben immer noch nicht, es sind jetzt 3 Jahre oder 4?
Es sind 3,5 Jahre.
Und wir haben immer noch nicht geschafft, den Einstieg irgendwie cool und locker und lässig wirken zu lassen.
Nee, entweder wir fallen uns gegenseitig ins Wort oder es ist so awkward silence. Wir sind eigentlich wie so ein Zoom-Meeting mit 40 Leuten, nur dass wir uns gegenüber sitzen und es kein Zoom-Meeting ist.
Ja, wir brauchen irgendein Ding, wir brauchen irgendein Gimmick für den Anfang. Weil ich finde es auch doof, im Nachhinein, unser Intro sagt eine neue Folge Gefühlte Fakten mit Tarkan Bakci und Christian Huber. Und dann komme ich rein und sage, hallo, hier ist eine Folge, als wäre man irgendwie so dement oder so.
Ja. Sollten wir uns irgendwie was Neues einfallen
lassen? Ja, komm, wir probieren mal was.
Okay, hau raus, ein Rap.
Nein, auf keinen Fall ein Rap. Auf keinen Fall ein Rap.
Das ist immer das Schlimmste, was es gibt.
Wann auch immer die Idee aufkommt, vielleicht können wir es cooler machen, indem wir es rappen, ist es Zeit, das Brainstorming abzubrechen.
Ja, oder Poetry Slam. Ich finde, Poetry Slam ist ja noch schlimmer als Rap.
Ja, ich glaube, da habe ich oft drüber nachgedacht. Nein, folgendes. Ich habe das Gefühl, dass es mit Poetry Slammern und Comedy-Autoren oder Stand-Uppern sich verhält wie mit Katzen und Hunden. Ja. Katze und Hund verstehen sich nicht so gut, weil die, glaube ich, unterschiedliche Körpersprachen haben. Das heißt, wenn der
Hundisch
Hund.
Hundisch und Katzisch.
Genau, es sind zwei sehr unterschiedliche Dialekte. Ja. Und die sind gegensätzlich. Also, wenn der Hund quasi was symbolisiert mit seiner Körperhaltung, versteht die Katze das Gegenteil und umgekehrt.
Ach, ist das echt so?
Weil zu 2% Garantie. Das habe ich mal irgendwo gehört. Es klang logisch genug.
Wissen macht A mit Tag am Wachs.
Wissen macht Z.
Wow. Wissen macht wow.
Wissen macht, weiß ich nicht, ob das so stimmt. Aber jedenfalls so ist es, glaube ich, weil jeder Reflex, den wir als Comedy-Autoren und auch als Autoren für Stand-Up und so haben, ist zum einen das so nebenbei wie möglich wirken zu lassen. Kein Comedy-Autor, kein Stand-Upper lässt durchblicken, dass er das, was er da gerade tut, vorbereitet hat.
Ja.
Es wirkt alles immer so nebensächlich wie möglich,
ja,
weil das macht's lustiger, wenn es spontan wirkt, im Moment wirkt, das stellt es nicht auf ein Podest. Wenn du anmoderiert wirst als Stand-Upper mit, hier ist der lustigste Mensch der Welt, dann denkst du
hast verloren. Fuck. Hast schon verloren.
Weil in dem Moment überkreuzt das Publikum die Arme und sagt, aha, okay, dann zeig mal her. Und jeder Stand-Upper, den ihr kennt, jedes Programm, immer wenn die so tun, wie das fällt dem gerade im Moment ein, zu 99,9%. Ja, das wissen die Leute
schon. Und jetzt, als nächstes erzählst du, dass Wrestling nicht echt ist wahrscheinlich.
Ja, Moment mal, also. Und das ist aber bei Poetry Slammern das genaue Gegenteil, weil was da passiert ist, man nimmt die Texte, man liest die ab,
erst ist bei Poetry Slammern so, dass die sich selber auf den Podest stellen.
Genau, an diesem Text, der bedeutet mir sehr viel und ich lese ihn jetzt vor und das ist das Gegenteil von dem, was einem als Comedy-Autor für so Stand-Up und für Shows eingeprügelt wird.
Ja.
Und deswegen haben wir, glaube ich, so eine innere Verachtung
für diese Kunstform. Ich finde, das Schlimmste ist diese Betonung einfach. Und ich denke an das Licht und das Licht durchbricht die Sonne nicht.
Weil es eben so bedeutungsschwanger ist und das ist das Gegenteil von dem, was wir denken, was man tun muss.
Ja?
Und es nimmt sich selber so ernst.
Was ich denke, was man tun muss, ist kein Poetry Slam machen.
Okay, ich versuche das ein bisschen.
Ich finde es ganz
bisschen ganz aufzufangen.
Ganz schrecklich.
Na gut.
Rap ist schon mal nicht das Mittel der Wahl für einen neuen Anfang. Poetry Slam auch abgewählt.
Dann machen wir, okay. Was wächst in der Erde und stinkt? Eine Furzel. Hier ist gefühlte Fakten.
Okay,
nein.
Wow.
Nein, das, auch Flachwitze, auch kein guter
ganz
Einstieg.
Ganz schrecklich. Ich hab was, ein Thema. Lass uns irgendein Thema einsteigen. Lass uns was Verrücktes machen heute. Was findest du, ist die coolste Verletzung, die einem ein Tier zufügen kann?
Das ist eine sehr spezifische Frage.
Ja, ich will worauf hinaus.
Ja, hattest du Streit mit einem Tier, Christian?
Ja, ich war auf der Seite der Katzen und Hunde fand meine Körpersprache komisch.
Also bei Tierverletzungen ist es so, egal welches Tier, egal welche Verletzung, sobald das Tier radioaktiv ist, hat es einen coolen Faktor. Old Man, er wurde von einer Eule irgendwie gepiekt, klingt langweilig, aber eine radioaktive Eule hat ihn gekratzt, klingt schon wieder mega geil.
Was hat man, wenn eine radioaktive Eule kratzt? Was hat man für Fähigkeiten? Kann man den Kopf einmal so rumdrehen?
Ja, also man wird immer dann gerufen, wenn die Avengers irgendwie die Umgebung sehr schnell überblicken müssen. Dann kommt Old Man und dreht sich einmal rum, guckt alles an und das war dann sein Einsatz.
Aber hat dich schon mal ein Tier verletzt? Bist du mal von einem Hund gebissen worden?
Ja, ein Elch hat mal sehr schlimm mit mir Schluss gemacht. Das tat richtig weh. Das war einfach per Text, hat er gesagt, ist aus. Und das war davon habe ich mich bis heute nicht erholt, ehrlich gesagt. Ja,
okay. Aber bist du jetzt mal ernsthaft, hat sich mal oder eine Schlange gebissen oder so?
Ich überlege, aber ich glaube, ich bin da recht verletzungsfrei durch die Tierwelt gekommen. Ich habe viele Tiere verletzt,
habe
ich ja schon mehrmals erzählt, dass ich sehr viele Frösche getötet habe.
Ja.
Ich bin der Jeffrey Dahmer der Froschwelt quasi.
Ja, bin noch nicht.
Aber nee, ich habe tatsächlich bisher, ich wurde noch nie von einer Biene oder Wespe oder ähnliches gestochen zum Beispiel auch.
Ich wurde auch noch nicht von einer Biene oder Wespe gestochen. Letztens, bevor ich dann das erzähle, worauf ich raus will, letztens war ich Basketball spielen mit Freunden und die sind alle so in meinem Alter, also Herren zwischen 32 und 39, die lang nicht mehr Basketball gespielt haben. Und wir haben uns bei mir ums Eck, da gibt es irgendwie ist so ein Court, sagen wir Kids, so ein Basketball, B-Ball Court. Und haben wir uns irgendwie getroffen, wir haben vorher besprochen, wir werfen nur. Also es wurde vorher klipp und klar gesagt, es wird nicht 2 gegen 2 gespielt. Hier wird sich niemand blamieren. Wir werfen einfach nur. Und dann waren erst 2 Freunde von mir und ich da, also wir waren erst zu dritt. Und dann kam so ein Jugendlicher auf uns zu, der war so 16 oder so. Und du hast dem angesehen, der kann Basketball spielen.
Ja,
also,
weil
Er war auch schwarz, aber das war nicht das Ding.
Du fucking Rassist.
Das Ding war nicht, dass man deswegen gesehen hat, dass er Basketball spielt.
Okay, er war einfach durchtrainiert, seine Bewegung.
Auch alles. Aber woran ich wusste, fuck, der kann zocken, wie wir Kids sagen. Er hatte einen Trainingsanzug an, wo das Oberteil und die Hose zusammengepasst haben.
Alles klar, der hat investiert. Alles klar, das ist ein todsicheres Zeichen wer meint's ernst.
Und das war wirklich so das Einzige, wo wir gesagt haben, scheiße. Und dann kam er her und meinte so, kann ich mitspielen? Der hatte so einen leicht französischen, oder eigentlich einen starken französischen Akzent. Und wir so, ja, wie heißt du? Und er so, ja, ich heiße Frisé.
Basketball ist mein Name.
Michael Michael aus Jordan.
Aus der Familie der, genau. Ich, meine Familie, die Jordans. Scottie Pippen. Wir haben damals 1701 angefangen mit Basketball, wurde tatsächlich von einem Sportlehrer erfunden, aber dazu gleich mehr.
Echt?
Ja.
Das will ich wirklich gleich wissen.
Ja.
Und dann waren wir so, ja, fuck, eigentlich. Ja, Gott, spiel mit, da, hier ist ein Ball. Und er nimmt den Ball, ist irgendwie 3 Meter hinter der Dreilinie, wirft. Einfach wirklich, also kein, just net. So einfach nur Netz.
Kein Zufallstreffer.
Ja, und dann hat er sich den Ball nochmal geholt. So Crossover-Dribblings und so hinterm Rücken durch und wieder geworfen, wieder drin. Und wir so, ach du Scheiße. Und dann habe ich sehr schnell halt gesagt, ja, wir haben eigentlich gesagt, wir werfen nur, um gar mal zu sagen, so mit dir. Ich will nicht in Competition-Modus mit dir kommen. Wir werfen nur und eigentlich kommt jetzt auch gleich noch ein Vierter, aber wirf doch ruhig ein bisschen mit. Und das war Frisé dann ein bisschen zu langweilig, der hat uns dann erzählt, er ist irgendwie Austauschschüler aus Frankreich und seine Gastfamilie ist irgendwie gerade weg und er muss sich jetzt gerade allein beschäftigen. Und ist dann,
ich weiß nicht, ob das Worst oder Best Case ist.
Für ihn?
Ja, weil
er war mega gelangweilt.
Ja, okay.
Der war todesgelangweilt. Und, aber du meinst, weil dann hast du ja, also die Zeit in der Gastfamilie ist auch immer weird, ne?
Total, deswegen meinte ich ja. Best Case. Also wenn du eine schlimme Gastfamilie erwischt und schlimm in dem Kontext heißt gar nicht, muss gar nicht heißen wirklich schlimm, sondern einfach nur eigenartig, wo immer so eine komische Stimmung in der Luft ist.
Es ist in der eigenen Familie schon eigenartig,
ja. Und dann
nochmal in einer
anderen. So als würde man jeden Tag aufwachen und es ist wieder Weihnachten mit der Großfamilie. Es ist irgendwie, die Vibes passen nicht zusammen. Ja. Und wenn die dann sagen, so, wir sind jetzt mal für 2 Wochen weg, könnte es auch ziemlich cool sein.
Ja, war, glaube ich, eher so, wir sind jetzt mal einen ganzen Tag weg und beschäftigt dich. Ich glaube, die waren auch ein bisschen.
Also es die hatten keinen Termin, die sind 10 Meter weiter am Block und haben sich da hingesetzt und gewartet.
Die, im Moment, die Sirene ist bei uns, nicht bei euch. Auf jeden Fall, glaube ich, war ihm halt langweilig und dann hat er sich halt uns Herren zum Spielen ausgesucht und war halt krass gut und meinte dann irgendwann so, ja, nur werfen ist ihm zu langweilig und können wir nicht, und dann hat er irgendein französisches Wort, das ich nicht kenne, gesagt, spielen. Und im Endeffekt war das Spiel Horse. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Ist das so, dass man den Ball ins Netz wirft und dann kriegt man in den Korb, sorry. Ja. Und dann kriegt man die Buchstaben und wer zuerst den Buchstaben fährt, hat gewinnt oder verliert.
Genau. Und du musst halt, wenn der vor dir trifft, musst du auch treffen, sonst kriegst du einen Buchstaben und so weiter. Mhm. Aber er hat noch irgendeine Zusatzregel, wo gegen den Uhrzeigersinn irgendwas und wenn irgendwie Mars im dritten Quadranten steht und wir haben es auf jeden Fall nicht kapiert.
Ja.
Und es war eh egal, wer hat einfach 7 Mal hintereinander die ganze Zeit getroffen. Und dann hat er einmal nicht getroffen und ich bin den Ball holen gelaufen. Und guck so weg von Frisé und auch weg von meinen Freunden, mit denen wir da gespielt haben, und hol halt den Ball und höre nur so ganz laut so, ah! Und so, okay, was ist jetzt passiert? Dreh mich um und meine beiden Freunde, die noch dabei waren, stehen um Frisé rum.
Oh nein.
Und gucken so auf seinen Hals.
Oh nein.
Und du musst dir vorstellen, das sah in erster Linie, erste Sekunde sah es schon eigenartig aus, wo so zwei sehr erwachsene Männer um einen Jugendlichen rumstehen und so an seiner Trainingsjacke rummachen und sich seinen Hals angucken. Im Endeffekt hat ihn eine Wespe gestochen.
Okay, ich hatte jetzt Angst, davor habe ich dauernd Angst, wenn ich einmal alle 10 Jahre irgendwie Basketball spiele, wenn der Ball auf deinen Finger kommt und dann der Finger sich so verbiegt. Davor habe ich so panische Angst.
Wenn man den Finger so staucht.
Ja, genau, wenn der Finger dann also so einen Knick macht, so richtig.
Ja.
Aber ihn, also kein Basketball-Zusammenhang, die Verletzung, sondern einfach eine Wespe.
Eine Wespe hat ihn in den Hals gestochen.
Oh.
Und es war ganz.
Ja.
Also es war nicht lustig. Und ich musste trotzdem lachen. Weil er hat jeden fucking Ball getroffen.
Ja.
Und wir wollten nicht mehr mit ihm spielen. Es war schon so wie kommen wir aus der Scheißnummer raus?
Ja.
Und die Natur hat dann geregelt. Und haben wir auch gesagt,
da kannst du aber nicht mehr, spielen.
Hol dir mal lieber Eis am Kiosk da vorne.
Danach, dann, nachdem er weg ist, gibt dir der Wespe so 20 Euro.
Und dann ist Frisé zum nächsten Kiosk gelaufen. Um ehrlich zu sein, wir haben ihn wirklich zum übernächsten Kiosk geschickt, weil er ein bisschen weiter weg war.
Damit ihr wieder in Ruhe euer schlechtes Spiel spielen könnt.
Ja, genau. Und dann in der Zwischenzeit kam dann auch unser vierter Mann. Und dann war Frisé weg, kam dann wieder mit so einem riesen Eisbeutel auch und hat sich dann ganz nett verabschiedet. Und wir haben dann auch ganz nett Tschüss gesagt. Aber trotzdem waren wir alle sehr, sehr froh, dass
er aber für ihn ist es doch auch scheiße.
Für ihn war das mega peinlich.
Ja, aber auch das Spiel macht ja keinen Spaß, wenn er. Also er muss schon sehr gelangweilt gewesen sein, um mit euch zu spielen.
Ja, war er wahrscheinlich. Also wahrscheinlich War das trotzdem noch besser, als allein zu Hause rumzusitzen oder so?
Ja, klar,
so?
Auf jeden Fall.
Aber keine Ahnung, wir wollten einfach nur ein bisschen werfen.
Ja, ich finde aber tatsächlich, Wespen und Bienenstiche sind mitunter die langweiligsten Verletzungen. Man unterschätzt sie ja auch total, weil an der falschen Stelle kann so ein Stich ja fatal
oder Allergie
sein.
Allergie bringt so ein bisschen Spice rein, finde ich, zwischen dem Verhältnis Wespe-Mensch.
Aber wenn ich mir eine Sache aussuchen dürfte bezüglich meines Todes, ich möchte nicht an so einem Wespenstich, ich finde, das ist so, das wirkt so wie so eine Kleinigkeit. Und irgendwie ist das total unwürdig,
ja, aber es ist,
daran zu sterben.
Ist dir nicht auch von deinen Eltern oder im Kindergarten oder so früher eingetrichtert worden, wenn du eine offene Flasche irgendwie hast, Limo oder so, im Sommer, und du hast kurz nicht geguckt, jedes Mal gucken, ist eine Biene oder eine Wespe in der Flasche?
Ich habe genau die gegenteilige Erziehung bekommen.
Wenn ein drin ist, trink.
Ja, meine Eltern haben mir aggressiv vorgelebt, keine Angst vor Natur zu haben und Tieren, weil die kommen halt beide. Also meine Mutter ist in einem türkischen Dorf groß geworden.
Ja, mein Vater ist Bear Grylls.
Und mein Vater ist Bear Grylls. Mein Vater ist der Bär in der Bear Grylls Family. Und die haben halt aggressiv wenig Angst vor Tieren. Und ich habe mehrmals beobachtet, wie in anderen Situationen, wenn irgendwie eine Wespe kommt, ich bin woanders, dass Leute panisch werden. Und bei mir mit der Familie war es so, wenn die kommt, dass sie erstmal ignoriert wird, bis sie dann stört. Und wenn sie stört, wird sie eiskalt, also einfach weggehauen. Also mein Opa hat mal zum Beispiel eine Wespe, die auf seinem Arm war, einfach totgehauen, was auch nicht
drauf.
Cool ist.
Drauf. Einfach. Kostet 3.500 Euro, haben wir letztens schon drüber geredet.
Radikal draufgehauen.
Ja, aber also ich glaube, so eine Wespe trinken, hast du, glaube ich, schon ein Problem. Weil wenn die dich in den Hals innen sticht, also nicht frisee-mäßig nur außen, dann wenn ich innen stich, glaube ich, ist schon ein Problem.
Ich habe mir das knallhart abtrainiert bekommen, Angst vor Kleintieren zu haben. Also mein Opa hat jeden Morgen auch 10 Wespen dann einfach so weggesnackt, um einfach ein Zeichen zu setzen für die anderen Wespen. Nee, das stimmt
so,
natürlich nicht.
Die Köpfe auf so kleinen, auf so Zahnstocher um euer Haus rum, um die anderen Wespen abzuschrecken.
Ja, genau. Nee, also sehr im Einklang mit der Natur, würde ich es eher nennen, weil man überhaupt keine Berührungsängste hatte.
Ja.
Deswegen keine Angst vor Wespen.
Also Bienenstiche, Wespenstiche finde ich auch, ist nicht so eine coole Tierverletzung, die man kriegen kann. Hornisse, ich kenne niemanden, der von einer Hornisse gestochen worden ist.
Ich finde Hornissen aber auch ein eigenartiges Konzept.
Ja.
Es sind einfach Gym-Bros als Wespen. Hornissen sind doch einfach, die sehen aus wie ganz normale Wespen, aber halt so mega durchtrainiert.
McFit-Premium-User der Wespen.
Genau, also die Tim Wieses unter den Wespen. Ich finde, Hornissen haben irgendwie was so Gym-Bro-mäßiges. Die dann
das
auch so.
Ein bisschen.
Ja, also Wespen gehen halt irgendwie Blüten bestäuben und die Hornissen gehen halt so Proteinshakes gefühlt.
Ja,
ich habe auch noch nie so richtig Hornissen erlebt.
Wir hatten ja ein Wespennest bei uns auf der Terrasse und da haben auch ab und zu dann Hornissen vorbeigeguckt. Also das, in der Zeit, wo viele Wespen auf unserer Terrasse waren, waren auch überdurchschnittlich viele Hornissen auf der Terrasse.
Ja, die dann dauernd irgendwie die Wespen genervt haben. Bro, du musst ein bisschen auf deine Ernährung achten. Ich kann dich spotten im Gin, Bro, wenn du willst.
Ja.
Bro, ich hab einen geilen Trainingsplan für uns erstellt, Bro. Wie viel drückst du? Bro, sag mal, wie viel drückst du?
Kennst du das neue 187 Straßenbande Album, Bro? Müssen wir gleich auch noch reden über die 187 Straßenbande.
Das ist eins deiner Lieblingsthemen.
Was das mit dir zu tun haben wird im Dezember. Okay, also, Stiche von dieser Art Insekten,
finde ich
uncool. Wie findest du so einen Schlangenbiss?
Finde ich unfassbar, weil ich habe das Gefühl, in Deutschland ist das so ein Ding, wenn dich eine Schlange beißt, bist du tot. Also dann ist es so richtig so, oh Gott, das ist sowas sehr Fatales. In Australien ist es einfach ein Dienstag.
Ja,
also
das stimmt.
Ich hätte richtig Angst, wenn mir erzählt, ich wurde von einer Schlange gebissen, würde ich denken, krass, fuck, heftig. Dabei gibt es, glaube ich, sehr viele Schlangen, die dich einfach beißen können, ohne dass großartig was passiert.
In Deutschland, glaube ich, ist die giftigste Schlange in freier Wildbahn, glaube ich, ist die Kreuzotter. Und da wird die, glaube ich, bloß so ein bisschen schlecht. Aber was man noch oft liest, ist
die wird
so
ein bisschen schlecht einfach von dem Schlangengift.
Ja.
Das finde ich sehr lustig, dass du dann, die ist nicht tödlich, aber du hast halt so, dass du leicht Übelkeit
flau,
im Magen.
Flau, so ein bisschen flau im Magen. Nachdem dir so ein wildes Tier die Zähne reingedroschen hat. Man liest ja schon häufig so, in Duisburg-Marxloh ist eine Königskobra ausgebrochen. Und jetzt müssen irgendwie 2 Häuserblocks evakuiert werden, weil die Polizei diese Königskobra sucht oder so. Das finde ich schon immer krass, dass Menschen so wahnsinnig tödliche Tiere zu Hause haben und dann brechen die aus.
Ja, ich finde es sowieso, die Faszination kann ich nicht nachvollziehen.
Ich auch nicht. Terrarium ist nicht meins.
Nee, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ein Freund von mir, also in der Schulzeit, hatte mal Ameisen.
Und das
fand ich, irgendwie cool, aber also meine Eltern würden das nie im Leben zulassen. Wenn das Glas kaputt geht und die ausbrechen, da muss mein Opa vorbeikommen und sehr viel irgendwie klatschen, um die Krise zu überwinden.
So ein Hundebiss hattest du auch nie?
Auch in der Schulzeit wurde mal jemand im Gesicht von einem Hund gebissen.
Mhm.
Das fand ich super krass.
Und, das ist krass.
Aber sonst hatte ich noch nie, ein Hund hätte mich mal fast, also ich glaube wirklich hardcore zerbissen. Da war ich auf dem Weg zu einer Bushaltestelle und dachte, jetzt nehme ich die Abkürzung und war plötzlich mitten im Wald völlig verlaufen.
Und hattest du so ein Körbchen dabei mit Wein und Kuchen.
Genau, so wie viele Kindermärchen anfangen, wo ich denke, fuck.
Deine böse Stiefmutter hat dich dahin gefahren.
So häufig davon gehört und jetzt passiert es mir. Naja, ich frag mal diese alte Dame mit dem Hexenhut nach dem Weg. Und dann habe ich irgendwann gehört, wie so ein Hund bellt. Und wie gesagt, mir wurde aggressiv Angst vor Tieren abtrainiert.
Ja.
Und dazu gehörten dann auch Hunde. Und ich dachte, ja komm, also klang aggressiv, aber wird schon passen. Und dann höre ich halt wieder einen Hund bellen und sehe ihn dann auch, also sehr weit von mir entfernt, auf mich zurennen. Und ich denke, komm, passt schon. Also es ist ein Hund, der will nur spielen, habe ich dann quasi den Part, den normalerweise Besitzer von Hunden sagen. Aber der Moment, wo ich wusste, fuck, irgendwas geht hier schief, weil die Besitzerin nicht geschrien hat. Keine Angst, der will nur spielen, sondern oh mein Gott, Bello, nein!
Ist dein Ernst?
Ja, der hieß nicht Bello, er hat den Namen des Hundes mir entfallen, aber einfach nein geschrien.
Oh shit.
Und ich habe gemerkt, also normalerweise, wenn Hunde einen anspringen, die bremsen dann schon so 20 Meter vorher so leicht ab.
Ja.
Und der Hund hat halt auf den letzten 20 Metern nochmal richtig Gas gegeben.
Alter.
Und ich weiß nicht mehr, wie ich es geschafft habe, aber ich bin mit Schulrucksack und allem, ich stand an einem Fluss, über den Fluss gesprungen.
What?
Und dann kam dieser Hund und der Hund war, also jetzt kein Riesenhund, aber auch kein kleiner Hund. Also es war kein Handtaschenhund, sondern so ein Kniehoher, wo nicht klar ist, im Kampf, ich glaube, ich wäre unterlegen gewesen.
Ja, und wenn du Schulkind bist, das ist keine Chance.
Ja, und der ist dann den Fluss auf und abgelaufen und hat gebellt und nach einem Übergang gesucht. Und da war ich dann so, oh fuck, das war so das Nächste, was an Nahtoderlebnis rankommt.
Oh,
und die
krass.
Besitzerin ist dann halt auch ran und wollte den Hund irgendwie in Kontrolle bekommen. Ich weiß nicht, was ich getan habe, dass ich den so provoziert habe, aber dann hat der Hund die Besitzerin angebellt und die war dann schon so,
oh, okay. War es in Ostdeutschland? Dann reicht das schon.
Ja, ich weiß nicht, ich hatte so ein Shirt mit Katzen. vielleicht war es das.
Du hast einen Katzenbuckel gemacht und Miau gemacht.
So, I love cats.
Währenddessen Cats das Musical auf dem
iPhone gehört. Ja, genau. Keine Ahnung, was den Hund so provoziert hat. Und da bin ich einfach weggegangen. Bin ich einfach
aber hat dich, weg. Ist das nicht was, also wenn dir sowas passiert, wenn du unter 10 bist, ist das ein traumatisches Erlebnis. Dann hättest du jetzt Schiss vor Hunden. Also du würdest das aufarbeiten.
Auf jeden Fall.
Und ist es aber, also
nein.
Hast du?
Das war, ich glaube, 15 oder so.
Okay.
Also ich war alt genug, um das einzuordnen. Und es war erst so, dass mir im Nachhinein klar wurde, was da eigentlich passiert ist.
Aber mit 15 hättest du vielleicht sogar eine Chance gehabt. Das hätte ich gern gesehen, den Kampf.
Ich weiß nicht. Ich habe schon so im Kopf meine alten Jujutsu-Techniken rausgeholt und so. Aber das war so einzelne.
Was heißt alte Jujutsu-Techniken?
Ja, aber
was hättest
Jutsu
du
gemacht?
Gegen den Hunden? Ja, aber du, also die ersten,
ein schöner Mawashigiri ins Gesicht
erstmal. Die ersten erstmal. 6 Jahre Jujutsu machst du Purzelbaum.
Ja, aber auch die nächsten 6. Jujutsu basiert tatsächlich auf. Das ist eine Kampfsportart, die auf Verteidigung spezialisiert ist. Das heißt, man lernt sehr gut zu fallen und sehr gut auszuweichen und so.
Okay.
Wenig Angriff.
Was hättest du, wenn der Hund auf dich losgeht, was machst du als erstes? Wegrennen. Wenn du es nicht mehr schaffst, wo haust du ihm hin?
Ich würde versuchen, ich glaube, man kann Hunde nicht. Also man kann nicht wegrennen vor Hunden, die sind schneller.
Du musst die Hinterbeine musst du wegziehen.
Ich würde klettern. Ich hätte versucht, in die Richtung zu fliehen, weil Hunde können nicht gut klettern.
Okay, aber da ist ja auf jeden Fall ist nichts passiert.
Ja, und bin ja dann durchgegangen, was ich mache in Blitzeseile. Ich wäre weggerannt und hätte meine Tasche fallen lassen. In der Hoffnung, dass dann der Hund Tasche.
Da wäre meine nächste Frage, weil in ganz vielen Comics und Cartoons habe ich gelernt, dass die wirkungsvollste Waffe gegen Hunde ein rohes Kotelett ist.
Weil ja, das habe ich auch gelernt, weil dann kannst du, wenn du mit jemand anderem unterwegs bist, kannst du das Kotelett dem über den Kopf ziehen und dann fällt der nämlich hin und dann beschäftigt der Hund sich mit dem und dann wirst du in Ruhe gelassen.
Nee, also was ich erkenne, ist dieses ein Kotelett werfen und dann ist der Hund mit dem, oder so Würstchen, so eine
Steak.
Würstchenkette.
Steak. Ah, das kann auch sein. Ich hatte halt sehr viele Würstchen bei mir.
Im Rucksack, genau. Verkleidet als so ein Würstchen.
Gerade vom Würstchen festgekommen. Nee, aber das war einer der Momente, die hat man ja manchmal, wo ich dann Monate später irgendwie plötzlich gemerkt habe,
ah, fuck.
Ah, krass, ich glaube, da wäre ich fast gestorben.
Ja, so einen Moment hatte ich auch ist immer noch nicht die Geschichte, die ich erzähle.
Okay.
Da waren Belly und ich beim Splash Festival, das war vielleicht 2013 oder so, schon ein bisschen her. Und hatten, weil ich bin nicht so der Zelten-Fan und Zeltplatz-Fan und so, hatten so eine Pension gebucht. Und die Pension war relativ nah an dem Gelände dran. Aber doch so weit, dass man so eine Viertelstunde, 20 Minuten durch einen Wald gehen musste, um an dem Festivalgelände anzukommen. Und Belly und ich laufen den ersten Tag durch diesen Wald und sehen, also können sie über eine relativ große Wiese gucken und sehen auf dieser Wiese einen Mann, irgendwie das Grasman, mit einem unfassbar großen Hund. Ich weiß nicht, ich kenne mich hundemäßig nicht aus, aber der war einfach, der ging mir mindestens bis zur Hüfte. So, und dann sieht, ich dachte, es ist okay, ja, der wird da schon bleiben. Der Hund sieht uns und fängt auch an zu rennen. Und rennt und rennt und du hast wirklich, also der Boden hat vibriert unter den Tatzen von diesem Monstrum. Und ich wusste nicht so genau, ich habe mich umgeguckt, so okay, wir haben jetzt noch 4,5 Sekunden, da ist ein Holzstoß, auf den man hoch kann, okay, keine Chance, hier ist ein Prügel auf dem Boden, mit dem wir auch keine Chance. Und dann, als der Hund noch so 10 Meter von uns weg ist, pfeift der Besitzer und der Hund bleibt stehen.
Krass.
Wie, als hätte jemand auf Pause beim Film gedrückt.
Aber sowas, davor habe ich insofern keinen Respekt, als dass ich es nicht glaube. Also ich glaube dir die Geschichte. Nein, so meine ich das nicht. Aber du hörst doch immer wieder Stories von so, dieser Mann hat dieses Krokodil großgezogen und jetzt sind sie beste Freunde.
Ach so.
Und dieser Typ hat mit diesem Tiger irgendwie 10 Jahre irgendwie im Ausland verbracht.
Ja.
Und seit ihrer gemeinsamen Erasmus-Erfahrung haben dieser T-Rex und dieser Mann irgendwie einen besonderen Bond. Glaube ich nicht. Ich glaube, das geht 10-mal gut, aber du kannst wilde Tiere nicht kontrollieren.
Ich glaube, es ist zu 99%, das Tier hat jetzt gerade nur kein Hunger.
Ich glaube, in 100 Fällen klappt es, aber es gibt immer mal wieder, also es ist ein Glücksspiel. Und es kann dann immer wieder passieren, dass der Hund, egal wie gut er trainiert ist, egal wie toll dieser Alligator dich findet, egal wie geil euer gemeinsames Erasmus-Jahr mit diesem Tiger war, das ist immer noch
bei
ein wildes
Hunden
Tier.
Weiß ich nicht.
Es kann immer noch passieren, doch ich glaube auch bei Hunden.
Aber Hunde sind halt domestiziert, so. Also es ist jetzt kein Löwe oder Tiger oder so. Ich glaube schon, Hund kannst du, glaube ich, schon ziemlich safe.
Aber du kannst ja nicht
aber
mal.
Ich kenne mich auch null aus. Jetzt wahrscheinlich 100.000 Hundebesitzer, Hunderttausend. Widersprechen uns jetzt gerade.
Ich glaube, gerade die haben gutes Verständnis dafür, na klar. Und man kann ein besonderes Verhältnis zu dem Tier haben und man kann das kontrollieren. Aber es ist immer noch ein Tier und es kann immer noch bei dem 1001. Fall sein, dass er eben nicht auf den Pfiff hört. Und deswegen muss man die wirklich gut unter Kontrolle haben.
Ich war sehr froh, dass der auf den Pfiff gehört hat. Und wir hatten dann auch jedes Mal Schiss. Und es gab keinen anderen Weg zu dem Gelände. Wir mussten immer diesen Weg. Und es war am ersten Tag, sprich, wir hatten noch 3 Tage, mussten immer diesen Weg laufen. Und haben den Hund Gott sei Dank nicht mehr gesehen. Aber da hatte ich echt auch Todesangst.
Da übrigens ein echter Tipp, falls man gebissen wird, habe ich mal gehört.
Ja.
Sehr viele meiner Sätze fangen an mit, habe ich mal gehört. Ja. Aber wenn er dich zum Beispiel Arm beißt oder so und sich festbeißt, nicht versuchen rauszuziehen, da hat man eigentlich keine
diskutieren
Chance.
Diskutieren mit dem Hund.
Diskutieren, so Pro- und Kontralisten machen, vielleicht einen Podcast gemeinsam starten.
So haben wir uns kennengelernt. Du hast dich in meinem Arm verbissen und dann haben wir einen Podcast zusammen gemacht.
Ja, oder jetzt hier Shari und Sharifs und Friedrich Merz, wo klar war, okay, wir haben nichts gemeinsam.
Ja.
Erzähl doch mal deine Haltung, wir machen einen Podcast. Zusammen. Er hat sich einfach reingebissen. Nee, tatsächlich dann, weil du keine Chance hast, aber den Arm weiter reindrücken, damit die einen kleinen Wirkreflex
umgekehrt
haben.
Umgekehrt Psychologie, wenn, wer isst mich doch.
Ja, dann mach doch. Wenn er so sehr seinen Arm loswerden
dann,
will, dann kann da was,
kann
nicht,
was
stimmen.
Nicht stimmen.
Oder ganz laut sagen, in diesem Arm sind keine Holzwürmer. Dann, warum? Naja, aber weiter reindrücken, weil das dann so ein bisschen den Wirkreflex ankitzelt und dann die kurz loslassen, angeblich. Also falls ihr es gerade hört und einen Hund kommt auf euch zu.
Ja, oder auch gerade, wenn sich jetzt gerade ein Hund in euren Arm verbissen hat,
genau.
Dann ist das ein nützlicher Tipp.
Ja.
Was mir auf jeden Fall passiert ist.
Ja.
Jetzt haben wir alle Tiere durch, die es gibt.
Christian, was ist die coolste Verletzung, die man von einem Tier bekommen kann?
Meiner Meinung nach, und das ist mir vorhin passiert, Spinnenbiss.
Du wurdest von einer Spinne
gebissen. Ich wurde jetzt gerade vorhin von einer Spinne gebissen.
War es eine radioaktive Spinne?
Das weiß ich nicht genau, weil ich habe dann draufgehauen auf die Spinne und die hat keinen leuchtenden Fleck auf meinem Arm hinterlassen.
Ja, Spinnenbiss finde ich richtig gruselig und eklig.
Fand ich auch gruselig.
Das immer direkt damit verbinde, was Unsinn ist, aber dass sie irgendwie Eier ablegen oder so. Aber das machen die ja
nicht. Oh, hör auf, da habe ich gar nicht dran gedacht.
Das machen die nicht
mit. Ich saß unten vor unserem Büro und habe auf dich gewartet und daddel so am Handy rum und habe, weil es relativ warm ist, die Ärmel von meinem Hoodie nach hinten geschoben und daddel und plötzlich spüre ich so einen Stich am aber normalerweise, wenn man denkt, man spürt einen Stich oder es kribbelt irgendwas, dann bildet man sich das ein, das ist nichts. Also kennt man ja, wenn man so im Gras liegt oder so oder Picknick macht oder so, denkt man dauernd.
Und sobald man einmal dran denkt, denkt man die ganze Zeit, man wird gerade gestochen.
Genau. Und deswegen dachte ich so, ja, wird da nichts sein, guck auf meinen rechten Arm und da hängt so eine Spinne drin.
Ah.
Nicht groß, so eine kleine, was glaube ich, weiß nicht, ob das was aussagt, wie giftig und so.
Also ich habe mal gehört,
ja,
dass große Spinnen eher nicht giftig sind.
Okay.
Weil die sind halt groß, die müssen dich nicht vergiften, können dich einfach so töten. Okay, und kleine Spinnen sind eher auf Gift angewiesen.
Okay, super. Das war eine, die war recht klein und hat sie wirklich ihre Fangzähne vorne in meine Haut rein.
Oh Gott.
Und hing dann da so und ich habe dann so draufgehauen und dann war die sehr platt. Und hab die dann so weg, wobei ich mir im Nachhinein, ist auch Hypochonder denken on 100, aber ich habe mir im Nachhinein halt gedacht, wenn jetzt wirklich was ist,
ja,
dann wär's ja hilfreich im Krankenhaus,
die Spinne
dabei zu haben.
Ja.
Und jetzt, also es juckt und kribbelt.
Aber man sieht gar nichts. Also
du
ich
bist
seh nichts.
3 Meter weg von mir.
Aber auch das ist gut, wenn ich aus 3 Meter Entfernung was sehen würde, wäre sehr schlimm. Ja, Spinnenbiss, also hat was Mystisches auch durch Spider-Man.
Ja.
Ich habe mal einen Sketch geschrieben, der abgelehnt wurde. Das sollte ein Animationssketch sein.
Auch so gehen sehr viele unsere Geschichten los.
Was schlecht genug für alle anderen war, aber gut genug für diesen Podcast.
Ja.
Das sollte eine Animation sein, so in den klassischen 90er-Jahre-Stil. Ein Zeichentrickfilm über einen Superhelden. Und das Intro hat seine Geschichte erzählt. Mhm. Das Intro ging ganz lang und es ging darum, ganz klar, Schulausflug, wurde von einer Spinne gebissen, die radioaktiv ist. Und dann startet die Folge. Mhm. Spinnemann trifft auf Dr. No. Mhm. Und dann sieht man halt diesen Menschen, der von der Spinne gebissen wurde, der radioaktiven im Krankenbett liegen und ganz doll schreien, dass es so wehtut. Dann kommt Dr. No rein und sagt, ja, das ist tödlich. Und dann endet die Folge und der Abspann kommt. Aber auch mit dieser Upbeat-Musik.
Und das wurde nicht genommen?
Nee, weil Animation wohl unfassbar teuer ist.
Aber dann hättest du es doch mit echten Schauspielern
Das hätte
gemacht.
Irgendwie den Charme weggenommen. Also ich glaube, es war sehr darauf angewiesen, dass es eben diese Erinnerung an die alten Superhelden-Serien erweckt.
Ah, okay.
Und auch mit der Stimmung und dieses Upbeat, diese Upbeat-Musik und Spinnenmann, sein Jingle und so. Und ja.
Finde ich lustig.
Dankeschön.
Hätte ich gut gefunden. Schade. auf jeden Fall weiß ich jetzt nicht genau, das muss man jetzt nicht checken lassen, ne?
Nein.
Einfach mal abwarten.
Ich glaube, in Deutschland ist man da auch relativ sicher. Noch.
Na, es ist doch jetzt die Nosferatu-Spinne.
Aber auch die ist nicht giftig.
Die ist schon giftig. Das ist wie ein Hornissenstich, wenn die dich.
Ja, aber auch, also Hornissenstich würdest du jetzt nicht als erstes als giftig bezeichnen.
Nee, schmerzhaft.
Schmerzhaft halt, aber es ist, du musst damit nicht zum Arzt.
Kennst du jemanden, bei dem die Nosferatu-Spinne schon zu Hause war?
Nein, zum Glück nicht.
Ich schon.
Ach,
beim Bekannten von mir, der hat letztens auf Instagram ein Video gepostet, wo er so eine Nosferatu-Spinne mit so einem Glas gefangen hat. Und das ist wirklich groß.
Ja, du brauchst dann erstmal ein riesiges Glas.
Ja, für einen Bayern ist ein normales Bierglas dann einfach.
Aber ja, ach, ich weiß nicht, Spinnen, auch wenn es mir, wie gesagt, sehr abtrainiert wurde, da zucke ich trotzdem noch mal ein bisschen.
Ja, zucke ich sehr. Habe ich immer Angst.
Finde ich ganz eigenartig. Ich weiß nicht, woher das kommt, weil die Spinnen ja an sich nicht, also so ein Schmetterling zum Beispiel, wo man keine Angst vor hat, die ja süß sind. Mhm. Wenn man sich die genauer anguckt, sind
widerlich.
Widerlich.
Widerliche Tiere.
Warum sind Schmetterlinge so süß und Spinnen so?
Naja, weil die auf den ersten Blick halt so ein Schmetterling halt bunt. Und hübsch und flattert so kleine
Spinnen.
Ja,
also Spinnen
so
können Spinne, ja auch süß sein.
Die zuckt dann so durch die Gegend und ist so mit so Beinen und so.
Ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
Boah, das
kann ich glaube, die haben einfach schlechte PR.
Das ist Thema.
Ja, lass uns sehr gerne
ganz,
das
ganz,
Thema.
Ganz, ganz, ganz furchtbar.
Du bist nicht so aktiv auf TikTok, ne?
Ich bin gar nicht aktiv
du hast
auf TikTok.
Hast du TikTok?
Ich habe einen TikTok-Account, aber ich habe noch nie was gepostet.
Mhm.
Und also das ist wirklich, TikTok war so das, wo ich gemerkt habe, jetzt werden die Medien zu neu für mich. Das ist mir zu viel.
Du bist
TikTok passiert mir passiert
zu viel. Du würdest gerne auf TikTok aber nur werfen, ohne rumrennen und so.
Nee, auf TikTok ist es so, ich mache das an und dann werde ich sofort angebrüllt. Und dann irgendwie, ich weiß, ist mir einfach, das überfordert meine Sinne. Mhm. Was ich mag ist, ich folge so 2-3 Leuten, die das Best of TikTok der Woche dann bei sich bei Instagram hochladen.
Ah, okay,
und das finde ich super.
Okay, du genießt TikTok über Sekundärliteratur quasi.
Ja, genau. Und Belly ist ganz fit, so was so TikTok-Trends und so angeht, also was Konsumieren angeht. Und die zeigt mir dann auch immer so Highlights. Und das ist mir völlig genug.
Ja, ich öffne mich dem so langsam. Ich habe auch einen Account und überlege jetzt, ob ich da was mache oder wie.
Ja, aber
ich konsumiere es auch.
Alle Reihenfolgen.
Tarkan Bakci, also sehr, sehr simpel.
Okay.
Und war ich auch froh, dass ich den noch bekommen habe. Weil je länger man wartet, desto schwieriger wird's. Und plötzlich heißt man irgendwie Young Cheddar the Ass Getter oder so, weil das einzige Handle war, das noch frei ist.
Ja.
Bei mir war tatsächlich noch, als ich mich angemeldet habe, ganz normal Dagan Bakci frei.
Bei mir war auch Christian-Huber frei. Und ich mache tatsächlich die App einfach einmal die Woche auf, damit der Handle geclaimed bleibt.
Also damit du TikTok, den nicht verlierst.
Damit, genau, dass TikTok nicht sagt, den geben wir jemand anders. Das habe ich bei Be Real auch gemacht. Bist du bei Be Real auch unterwegs?
Nee, aber da habe ich gehört, was sehr lustig ist. Das ist ja die App, wo man einmal dreimal am Tag eine Nachricht bekommt mit mach jetzt ein Foto.
Ich glaube, dreimal am Tag.
Dreimal am Tag, ja. Man kann es dann halt nicht gut faken und deswegen be real. Ja. Und ich habe aber gehört, dass man kann das schon mehrmals aufnehmen, dieses eine Foto. Und wenn man das selber gepostet hat, dann kann man bei anderen Leuten sehen, wie häufig sie das Foto neu aufgenommen haben. Das finde ich sehr lustig. Hm. Wenn dann da irgendwie so ein Foto ist, das so super nebenbei wirkt, dann klickst du drauf und dann steht er 10-mal neu aufgenommen.
Also be real fand ich das, ich habe das einen Tag lang, eigentlich nicht, ich habe es eigentlich 5 Minuten lang ausprobiert. Und es war so anstrengend, weil dauernd, fotografier dich jetzt. Und wenn ich wollen würde, dass mich alle 5 Minuten jemand nervt, dass ich ein Foto mache, wäre ich mit einer Influencerin zusammen. Also das ist ein bisschen anstrengend.
Ja, ich finde das ganz cool, weil es so ein bisschen auch das liefert, was es verspricht mit Be Real. Nämlich, dass man so eben nicht 1000 perfekte Leben sieht, sondern sehr viele Menschen, die vor Bildschirm hängen einfach. Ja. Und das finde ich, das holt einen schön runter.
Aber sogar das ist doch dann, da nimmst du meistens auch nicht das erste Foto,
ja, oder? Natürlich nicht, aber trotzdem merkst du, auch 99% meiner Leute, meiner Freunde sind eben nicht jeden Tag irgendwie auf Coachella unterwegs, sondern gucken halt irgendwie in eine Netflix-Serie oder was auch immer, sind vom Bildschirm.
Ja, aber das, wann wird das, also ich habe mich dem noch nicht geöffnet, vielleicht ist das ja ein cooles soziales Netzwerk, aber wann wird das langweilig, dass du da einfach jeden Tag siehst, der sitzt vom Bildschirm. Der sitzt vor Netflix. Der ist bei McDonald's.
Ja, ich bin sehr gespannt, wann sich diese App ändert, weil momentan man ja keine Reichweite aufbauen kann so richtig, weil du ja deine Freunde brauchst und es ist ein sehr kleines Netzwerk dann immer. Und wie soziale Medien funktionieren, ist, dass die vor allem das durch Reichweite monetarisieren. Der Grund, warum Menschen da dann aktiv sind, ist, weil die sich eine Reichweite aufbauen, um dann mit dieser Reichweite eben Geld zu verdienen, was ja völlig normal ist. Und ich bin gespannt, wann BeReal einen Weg findet, weil momentan ist es ja sehr uninteressant für Menschen, die das professionell machen, weil du kannst ja keine Reichweite aufbauen.
Ich glaube, es wird das Gleiche wie, also glaube ich, kannst du es ja mit Instagram kurz schließen.
Ach so, verknüpfen.
Und ich sehe die meisten, oder alle BeReal-Fotos sehe ich halt, weil die dann jemand auf Instagram postet.
Ach so, okay, das ist schon
und,
mal ein guter Weg.
Ich denke, es wird einfach wie Clubhouse, oder? Das ist einfach, irgendwann interessiert es keine Sau
kann
mehr.
Kann auch sein. Naja, ich wollte auf jeden Fall darauf hinaus, dass ich über TikTok jetzt mich öffne und über Sachen gestolpert bin. Weil der Algorithmus erkennt einen ja da recht schnell. Und was der wohl dachte, was ich interessant fände, ist ein Riesenprojekt. Nee, Hunde wurden gemieden tatsächlich. ein Riesenprojekt in Saudi-Arabien, das ich jetzt erst mitbekommen habe, dass es das gibt, was völlig absurd ist.
Okay.
Und das wollte ich dir gerne mal einfach aus meiner Bubble quasi herantragen.
Ja,
weil es ist in den letzten Wochen noch mal richtig aktiv, aktuell geworden, weil die Asia-Winterspiele, anscheinend haben die eigene Winterspiele, werden jetzt in ein paar Jahren in Saudi-Arabien ausgetragen.
Ja, was nicht das Winterland schlechthin ist.
Nee,
ist also,
nicht
dafür. Also wenn man dann Berge und irgendwie mit Puderzucker schneebedeckte Bergwipfel und Gipfelkreuze denkt man nicht
an Saudi-Arabien. Aber die dachten sich nach dem großen Erfolg von der WM in Katar.
Weiß man noch nicht. Vielleicht wird's hilarious.
Ich glaube, die Leute, die an dieser Entscheidung beteiligt waren, sind mit sehr vollen Taschen nach Hause gegangen. Und wenn du die fragst, war es wahrscheinlich für sie finanziell auf jeden Fall ein großer Erfolg jetzt schon. Aber ja, auf jeden Fall ist das, wird das ausgetragen in einer Stadt, die extra dafür gebaut wird. Ist so ein Megaprojekt.
Mhm.
Und der Kontext, in dem dieses Megaprojekt stattfindet, ist mir auf TikTok begegnet. Und ein Aspekt dieses Megaprojekts, wo Saudi-Arabien sich gesagt hat, okay, wir machen jetzt hier einfach investieren wir mal 500 Milliarden, ist eine Stadt. Die bauen eine neue Stadt. Und Christian, wie stellst du dir die perfekte Stadt vor, wenn du jetzt alles Geld der Welt hättest?
Spinnenfrei.
Ja.
Komplett spinnenfrei. Für mich persönlich die perfekte Stadt. Bis auf, dass es sehr hässlich ist, kommt Köln da schon nah dran,
ne?
Weil ich muss nämlich nirgendwo weit hin.
Also
ich habe ja auch wahnsinnig gerne in Berlin gelebt, wollte aber da dann irgendwann weg, weil alles so weit entfernt ist. Wenn du in Berlin einen Freund besucht hast oder auch wenn du nur zum Physiotherapeuten wolltest, war es meistens so, dass du 45 Minuten Bahnfahrt einfach
hattest. Ja, das schreckt mich halt auch vor so skandinavischen Ländern ab, wo es heißt, sie sind so toll und so schön, aber ich will nicht irgendwo in Schweden dann leben und dann denken, oh, ich muss gerade den Nachbarn fragen nach ein bisschen Mehl, ich bin in 3 Wochen zurück.
Vor allem an den Schweden oder generell in Skandinavien ist der Alkohol auch einfach zu teuer. Also auch da wieder Köln.
Okay, top. Sehr pragmatisch.
Ja, aber es ist ein Problem. Und okay, Köln kommt schon recht nah ran.
Ja.
Köln in schön und am Meer. Also ich würde würd gerne am Meer leben. Jede Stadt, in der ich bisher war, die am Meer liegt oder zumindest das Meer sehr nah ist, ob das jetzt, was weiß ich, Nizza war oder Palermo.
Ja, Gewässer wertet eine Stadt super
extrem.
Auf.
Extrem. Oder zumindest an einem geilen Fluss oder so.
Ja.
Jetzt könnte man ja wieder sagen, der Rhein ist doch ein geiler Fluss. Nein.
Der Rhein ist ein Fluss.
Ist Punkt. Auch Fluss. Und im Sommer nicht mal mehr das teilweise. also an einem An dem Köln in Schön an dem Meer.
Ja, ja, also.
Ohne Spinnen.
Erstmal nochmal zu dem Kontext, den ich gerade angerissen habe. Nuam oder Neom, sorry, ist ein Projekt, das Saudi-Arabien vor einigen Jahren gestartet hat. Ich weiß immer noch nicht so genau, was es ist, aber es ist, die haben einfach eine Fläche in der Größe Belgiens irgendwie genommen und gesagt, das ist jetzt Neom. Und da bauen wir jetzt zum einen so eine richtig krasse Stadt für die Winterspiele, zum anderen, und das ist das Projekt, auf das ich jetzt gestoßen bin, The Line. Und The Line ist eine Linie. Und Saudi-Arabien hat gesagt, wir bauen jetzt die beste Stadt der Welt. Und das wird eine Linie, das ist das Innovative daran. Die Stadt wird also in die Höhe gebaut. Und es ist eine Linie
mit. Die Stadt wird in die Höhe gebaut.
Mit wenigen Kilometern Durchmesser, aber halt 170 Kilometer lang.
Hoch dann.
Lang. 170 Kilometer lang. Und hoch 500 Meter hoch.
Alter.
Also, es ist eine riesige Linie, 500 Meter hoch. Auf mehreren Etagen sollte das Leben stattfinden.
Ja.
Und es ist völliger Schwachsinn. Also, es ist alles so.
Es klingt aber auch wie so ein bisschen so ein Anfang von einem Film, den ich gut finden könnte.
Ja,
weil die oberste Etage ist von irgendwelchen Gangstern und so besetzt und ein Polizeispezialkommandoteam muss sich von der untersten Etage hochkämpfen.
Ja, genauso sieht oder so eine Dystopie. Je reicher du bist, desto höher darfst du wohnen. Und die armen Menschen müssen irgendwie, kriegen kein Tageslicht. Ja, es liest sich auch wie Science Fiction und es ist eigentlich ein Riesenscam, also meiner Einschätzung nach. Aber ich fand es total verrückt zu sehen, wie das Marketing funktioniert.
Wie weit sind die denn schon?
Planungsphase, aber die haben halt schon unfassbar viel Geld rein investiert und die wollen bauen und ich glaube 2040
oder so wird es fertig. Aber Saudi-Arabien viel Geld oder Köln-Chorweiler viel Geld? Nee,
Saudi-Arabien viel Geld, also mehrere Milliarden, die da schon reingeflossen sind. Und das Ding ist halt, das ist ganz offensichtlich, ist das so ein Blender-Projekt. Weißt du, wir alle kennen den Menschen, der viel labert und im Endeffekt kommt nichts bei rum. Und bei Saudi-Arabien habe ich das Gefühl, die wollen halt, das soll CO2-neutral sein und so. Die wollen halt ihr Image aufpolieren und sagen, hey, wir sind hier das Land für Innovation.
Ihr könntet die Menschenrechte, aber diese Stadt, Leute.
Das wird Wahnsinn. Leute, es gibt Teile in eurem Land, die haben kein Abwassersystem.
Ja, aber 500 Prozent, Meter hoch.
Genau, emissionsfrei. Ein Hyperloop-Zug, der von der eine.
Okay, mich hat's.
Ihr habt kein funktionierendes Busnetz, aber The Line.
Haben die echt kein funktionierendes Busnetz?
Nein, haben sie, aber.
Das ist nicht das Problem in Saudi-Arabien. Wenn ich an Probleme in Saudi-Arabien denke, denke ich nicht, der Bus kommt 7 Minuten zu spät.
Stimmt. Ja, also der große Selling-Point dieser Stadt ist auch, dass sie sagen, diese ganze Neom, dieses Gebiet, soll halt recht autark sein und ist zwar Teil von Saudi-Arabien, aber soll seine eigenen Gesetze haben und seinen eigenen. Man darf dazu zum Beispiel an Alkohol trinken und es ist ganz frei. Es ist halt alles so ein Pitch für, kommt dahin. Hier wird das Innovationsding schlechthin, weil die halt auch so langsam merken, Öl hat gut geklappt die letzten 30 Jahre, aber so langsam brauchen wir was Neues.
Und ist es dann, werden damit dann Influencer geködert?
Ja, genau.
Also so Dubai-mäßig?
Genau, und halt aber auch so Influencer in der Tech-Welt. Also es soll so ein Silicon Valley-Vibe geben. Und ich finde es halt total überraschend oder sehr ja, auch ein bisschen besorgniserregend, wie unreguliert TikTok ist. Und ich dann so auf TikTok einfach Propaganda. Nee, TikTok
ist schon sehr reguliert, nur nicht, was das angeht.
Oder? Stimmt.
Also,
ja, keine Ahnung.
Versuch mal Kritik China-Regime auf TikTok.
Der Hashtag ist irgendwie nicht.
Wirst du nicht so viele Treffer finden.
Ja, aber ich krieg da halt einfach dann da so diese Propaganda zu dieser The Line irgendwie serviert.
Ja.
Was halt, es sieht mega cool aus, aber es ist halt heiße Luft. Und vor allem der große Selling Point von dieser The Line ist, das ist irgendwie CO2-neutral und umweltfreundlich. Und es ist aber de facto eine 500 Meter hohe, 170 Kilometer lange Mauer, die mitten in die Wüste da gesetzt wird. Und zwar ohne Rücksicht auf das stehende Gelände. Also da werden einfach mitten in einem Berg rein, irgendwie komplett die Tierwelt wird da einfach getrennt von so einer Riesenmauer.
Solange die Spinnen sterben, bin ich auf Seite von The Line.
Ja, aber wo ich denke, so das Erste, was man mit Nachhaltigkeit verbindet, ist auf jeden Fall nicht, scheiß mal auf die Umwelt, wir setzen jetzt eine 170 Kilometer lange Mauer rein.
Wie ist denn die Stromerzeugung? Weil diese 500 Meter hohe, x-tausend Kilometer lange Mauer ist ja wahrscheinlich im Inneren klimatisiert.
Ja, die soll auch übrigens, Seitenflächen sind verspiegelt, was nach einer sehr schlechten Idee klingt, weil mit der Sonneneinstrahlung. Aber es soll wohl zu 100% irgendwie Solarenergie und so sein.
Na dann.
Aber ach, das ist alles Unsinn. Und natürlich
Aber warum bauen die das im Zuge von diesen asiatischen Winterspielen?
Nee, die asiatischen Winterspiele sind Teil dieses riesen Neom-Projekts. Und das ist auch Teil dieses riesigen Neom-Projekts.
Ah, jetzt hab ich's.
Und die Stadt, verstanden. In dem die Winterspiele stattfinden, ist auch Teil dieses riesigen Projekts.
Okay. Kann man da schon Wohnungen kaufen? In diesem Neom-Projekt?
Man kann natürlich rein investieren, aber ich weiß jetzt nicht, wie. Muss natürlich an der
Stelle. Wollen wir nicht rein investieren? Wir haben doch überlegt, in was wir alles investieren könnten mit unseren
Unseren 10 Euro kommen wir da nicht weit. Da kriegst du nicht mal eine Etage in Untergrundlevel.
Würde mich interessieren, was man da machen kann. Und gibt es da schon irgendwie, also einen Zeitplan, bis wann ist es fertig?
Ja, man muss dazu sagen, es gab auch schon andere Projekte von Saudi-Arabien, die irgendwie jetzt in den letzten Jahren fertig werden sollten, die dann irgendwie nicht fertig wurden, wo es dann irgendwann auch hieß, ja, vielleicht war es doch keine so gute Idee, wo aber schon Milliarden.
Zum Beispiel.
Ich glaube, das wurde nie diskutiert.
Das wurde gar nicht diskutiert.
Ich meine, Saudi-Arabien ist eine riesige Wüste. Technisch gesehen wird jeder Bau in den Sand gesetzt.
Oh,
aber es
den
gab,
hast du jetzt zu Hause.
Dankeschön. Nee, ist ein alter Gag, den ich recycelt habe von was anderem.
Alles klar, Uli Welke.
Ja, jedenfalls gibt es da einige Projekte. Aber da wurden natürlich auch dann ganz brutal Leute umgesiedelt, die da schon gelebt haben, auf der Ebene, wo dann The Line irgendwie sein soll. Also es ist schon aktiv, tun die schon was. Die haben sehr viele Menschen da umgesiedelt und zwangsumgesiedelt und verhaftet, die da eigentlich gelebt haben.
Hui.
Aber ja, wollte ich einfach mit dir teilen, weil ich glaube, das wird uns jetzt ab und an begegnen, The Line. Diese riesige, 170 Kilometer lange Stadt, 500 Meter hoch, mitten in der Wüste. Und es ist alles Bullshit. Also wenn ihr das nächste Mal das seht, denkt dran, da steht Saudi-Arabien hinter und
ja,
die labern
ja,
wirklich
ja,
scheiße einfach.
Ja, ja, spannend. Finde ich spannend. So kriege ich auch TikTok-Inhalte mit, indem du mir die 30 Minuten lang erzählst. Das finde ich auch gut.
Ja, das, also, sorry, für diese kurze Klammer. Ich wollte es einfach mal mit dir teilen, weil ich überhaupt nichts damit anzufangen wusste, dass da irgendwie jetzt 500 Milliarden oder so reingehen in ein völlig irrsinniges Projekt.
Du kannst gleich noch mehr Wissen spreaden. Und zwar, du hast vorhin kurz angemerkt, und wir haben das vergessen, dass Basketball von einem Lehrer erfunden wurde.
Ja, das war, ich glaube, die erste Idee von einem Lehrer war ein Rap über Sport, um die Stunde ein bisschen aufregender zu machen. Aber dann hat er sich Basketball ausgedacht. Das ist sehr, sehr selten, dass man bei Sport auf einen Menschen zeigen kann und sagen kann, der hat es erfunden. Und beim Basketball ist es aber so, das ist eine der wenigen Sportarten, die wirklich nachweislich von einer Einzelperson erfunden wurden. Und dieser Mensch war, ich weiß ja, ob er Professor oder Lehrer war, also ob es für Schüler oder Studierende war. Aber er hat in seinem Unterricht gedacht, ja, diese Sportarten, die wir so spielen, sind schon ziemlich brutal und sehr viel Körperkontakt und so. Wie kriege ich es hin, dass meine Schülerinnen und Schüler oder Studierenden das spielen und danach nicht ein gebrochenes Bein haben? Und sich dann Basketball ausgedacht. Sein erster Ansatz war halt, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, eine der Ideen der Körbe war, ja, wenn die halt nach oben hin spielen müssen, dann tackeln die sich unten nicht so doll. Wenn sie irgendwie dann den Ball ins Tor kriegen wollen oder was auch immer beim Rugby irgendwie, sondern dann wenn es oben ist, das Tor, dann kann man sich da nicht so doll drum streiten.
Ah ja, verstehe. Und am Anfang waren die Körbe auch wirklich noch Körbe, ne? Es waren keine Netze, sondern der Ball ist da drin liegen geblieben.
Ja, aber die Höhe war schon mit genau genäht. Also ganz viel von dem, was er da gemacht hat,
ja, ist immer noch
ist
so.
Ist immer noch, also man würde das Spiel wiedererkennen. Das finde ich total faszinierend.
Das finde ich auch krass.
Aber
aus welchem Jahr weißt du ungefähr? Weißt du noch,
welches Jahr? Ich glaube 1905 oder so, oder 1895, also Ende irgendwann. 1800 um den Dreh. Ich finde es total faszinierend, dass er damit so einen Einfluss hatte und aber nicht bekannt ist. Also ich kenne den Namen dieses Menschen nicht.
Nee.
Und es gibt Leute, die wesentlich
Joe
weniger erfinden.
Basketball.
Und wesentlich bekannter sind. Ich weiß auch nicht, ob er daraus Kapital schlagen konnte.
Das weiß ich auch nicht. Bei diesem, eine Sache, die alle kennen und der Schöpfer nicht wirklich Kapital draus schlagen kann, muss ich immer an dieses eine berühmte, ikonische Foto von Che Guevara denken, das so jeder kennt so. Und der Typ, der das gemacht hat, dem wurde es damals für $10 abgekauft.
Oh Mann, aber es ist auch so tragisch, dass dem Beispiel von diesem Che Guevara-Bildnis Kapitalismus so toll erklärt
und
werden
kann. Und ich kann das noch um eins toppen. Und zwar die Geschichte erzählt hat mir mein Dad, als wir gemeinsam im Italienurlaub waren, als ich noch ein Kind war, als an so einem Verkaufsstand, wie man sie aus Italien kennt, wo es so alles Mögliche gibt, ein Geldbeutel gab, auf dem Che Guevara, dieses Bild von Che Guevara auf einem Geldbeutel drauf war.
Das ist super lustig. Das ist so fantastisch.
Ja, das finde ich super.
Ich würde auch gern, also Karl Marx hat ja auch prophezeit, so der Kapitalismus wird in sich zusammenfallen und dann gewartet und gewartet und gewartet und irgendwann gemerkt, ah fuck, ich glaube, das wird nichts mehr.
Ja.
Weil irgendwann der Punkt war, dass die krasseste Krise überhaupt kam und sich natürlich dann Karl Marx die Hände gerieben hat und gesagt hat, also genauso wie prophezeit.
It's my time to shine.
Und dann alle so, ja, das war kacke. Naja, wir versuchen es einfach nochmal.
Lass die WM in Katar machen.
Ja, und so, ah, fuck, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ja. Leute, es war die größte Krise überhaupt. Uns ging es richtig scheiße. Aber ja. Nee, okay, es geht einfach nochmal.
Ja, ich wollte noch eine Sache erzählen. Und zwar, ich war jetzt in Bayern. Können wir auch nächsten Folgen nochmal ausführlicher drüber sprechen. Aber ich wollte eine explizite Sache erzählen. Und zwar, als ich hingefahren bin, saß ich in einem Zug, der von Köln nach Wien durchgefahren ist. Und ich bin über Regensburg gefahren. Und ich saß in der ersten Klasse. Ich fahre gerne erste Klasse. Und es war so ein... Ja, Gott, Jesus Christ.
Ein zukünftiger Deline-Bewohner.
Ja, alles klar, Karl Marx. Und ich saß in einem von diesen Waggons, der halb geteilt ist. Mhm. Wo so die eine Hälfte ist noch die erste Klasse.
Aha.
Und dann ist da so eine Glastür und dann beginnt okay. Die zweite Klasse.
Das finde ich sehr lustig. Aber es ist eine Glastür, es ist nicht so ein Vorhang.
Nein, es ist eine Glastür, damit man verächtlich rübergucken kann. Und zwar in beide Richtungen.
Ja, wo du dann in einem viel zu kleinen Abteil in der zweiten Klasse sitzt und dann guckst du rein und siehst die Leute so mit Champagner und so Beinfreiheit.
Exakt so ist es. Mhm. Und wem erzähl ich das? Du fährst selber erste Klasse.
Wann immer ich das aushandeln kann, bei Jobdeals, sage ich gerne erste Klasse.
Und dann sitze ich auf jeden Fall dort und mit mir im Abteil sitzen zwei Österreicherinnen, wahrscheinlich Wienerinnen, zwei Frauen, keine Ahnung, Anfang 60 oder so. Und die haben geschmadert, diskutiert, ob man nicht eigentlich sich das sparen könnte mit der ersten Klasse, weil schau da drüben durch die Glastür, wenn du durchschaust, ist er quasi das Gleiche. Zweite Klasse, erste Klasse.
Wesentlich weniger Monokel, aber ansonsten.
Genau, wesentlich weniger Monokel. Aber was wesentlich mehr war, was man durchgesehen hat durch die Glastür, ein Herr saß in der zweiten Klasse am nächsten zu dieser Glastür. Also auch am nächsten zu uns. Und der war, also so einen bärtigen Menschen habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. Das war so Urbayer Wurzelmann. Also wirklich komplett mit Krausen, wo du schon nicht wusstest, wächst es vielleicht über die Brustbehaarung hoch und verbindet sich zu dem Bart.
Also als
Bart.
Gott dich geschaffen hat und gemerkt hat, ah fuck, ich habe den Bartwuchs vergessen. Also ich sag, komm was, mach ich demnächst einfach
alles.
Doppelt.
Der kriegt alles. Und der hatte dann auch so, es war wirklich so viel Klischee, der hatte so einen Hut auf mit so einem Gamsbart dran und so einen Lodenjanker und so. Und den haben die beiden Frauen, als die geredet haben, ob man sich das überhaupt noch leisten muss mit der ersten Klasse, zweite Klasse, erst nicht bemerkt. Und dann hat der die, glaube ich, aber bemerkt und dachte, die reden über ihn. Spekuliere ich jetzt wild. Was der Herr gemacht hat, war eine Dose, eine silberne Dose aus seiner Tasche gezogen und so viel Schnupftabak auf den Handrücken zu knallen, das habe ich noch nicht gesehen.
Natürlich hat er Schnupftabak dabei.
Natürlich hat er Schnupftabak dabei. Und diesen Schnupftabak, ich weiß nicht, ob du schon mal gesehen hast, wie man Schnupftabak nimmt.
Nee, ich kenne nur sowas wie so ein kleines Katapult. So eine kleine Vorrichtung.
Sowas hat er nicht dabei.
Das hat er nicht dabei.
Nee, und es ist auch nicht so wie beim Koksen, dass du irgendwie so ein Röhrchen oder ein Geldschein und dann ziehst du es so. Schnupftabak machst du deinen Handrücken voll und dann drischst du dir deinen Handrücken Richtung Nase und machst
widerlich.
Und wischt wirklich mit deinem kompletten Handrücken über dein Gesicht. Wenn du jetzt natürlich sehr viel Bart hast, dann spritzt und staubt dieser Schnupftabak, wobei der meistens recht feucht ist, in der Gegend rum, wie, also weiß nicht, ob du schon mal gesehen hast, wenn so ein Trüffelschwein eine Spur gefunden hat.
Also jedes Mal, wenn ich nach meiner ersten Klassefahrt bei der Jagd ankomme, zu der ich eingeladen wurde.
Ja, Bayern ist da anders.
Und dann da ausreite, dann sehe ich das immer mal wieder, das Trüffelschwein.
Auf jeden Fall hat er sich da in seinen Schnupftabak Schmei, sag mal auf Bayerisch, in Schmei rein. Und hat die beiden Frauen dabei halt angeguckt. Und dann war es so still in unserem Abteil. Und dann meint die eine so, na, erste Klasse ist schon doch gut.
Oh,
das fand ich super. Und ich fand schön, dass die nach Wien gefahren sind, weil, jetzt kriege ich eine Überleitung hin.
Oh, wow.
Oh, wow. Wir treten auf in Wien.
Das stimmt. Es gibt, glaube ich, noch
ein paar Karten.
Aber wenn, dann sehr wenige. Das heißt, wenn ihr vorbeikommen wollt und uns in Wien live sehen wollt, geht auf wien.gefühltefakten.com.
De, meine
De.
Fresse.
De.
Wien. Bukarest. Punkt. Nee, wien.gefühltefakten.de.
De.
Genau, und da treten wir in einer kleinen Location auf. Seit Ewigkeiten das erste Mal wieder.
Ja, ich bin ein bisschen nervös.
Aber was ich mich noch mehr freue, und jetzt kommt der Bogen zum Anfang, zu der 187 Straßenbande.
Ja.
Du und ich fahren schon einen Tag eher nach Wien. Und weil wir haben gesagt, wir machen Weihnachtsfeier mit den Leuten von unserem Management. Und ich habe zufällig gesehen, dass an dem Tag in Wien Bones MC und Raf Camora auftreten. Und ich habe Gästeliste für uns. Für dich und mich.
Ja, ich bin sehr, sehr nervös. Ich bin sehr, sehr nervös.
Und ich freue mich wahnsinnig drauf.
Du ich weiß gar nicht, was mich erwartet.
Du warst noch nie auf einem großen Konzert, ne?
Ja, ich war noch nie auf
einem großen Konzert. Du warst noch nie auf einem großen Konzert.
Ja, und das schließt alle Musikrichtungen mit ein.
You are in for a treat.
Aber von allen großen Konzerten, auf denen ich nie war, war ich am wenigsten auf Hip-Hop-Konzerten.
Ja, und noch am allerwenigsten bei der 187 Straßenbahn.
Ich habe keine Ahnung, was passieren wird.
Du wirst... Also, das wird beeindruckend für dich.
Ich habe ein bisschen vielleicht Smalltalk, den ich dann irgendwie anfangen würde. Ich habe mir ein paar Sachen zurechtgelegt. Das macht man ja manchmal. Mhm. So ein paar
was
Themen.
Ein gutes Thema dachte, mit Jizzes?
Ja, wo ich dachte, hey Jizzes, wir uns mal treffen. Wie oft? Wir müssen den Spahn-Gag begraben. Nee,
pass auf. Wir müssen den Spahn-Gag einen Scheißdreck begraben. Und zwar habe ich mir letztens das Intro vom aktuellen Jizzes-Album angehört, das ein relativ neues Album ist. Und er sagt selber folgende Textzeile. Ich drücke das Gaspedal wie einen Schwanenhals. Und für ihn ist es auch immer noch ein Thema.
Er ist noch nicht drüber hinweg.
Er ist noch nicht durch damit. Und ich finde, so lange können wir da auch noch Gags drüber machen.
Ja, ich hätte jetzt so Smalltalk-mäßig gefragt, Gewalt ist überflüssig oder Gewalt ist nicht immer eine Lösung oder, keine Ahnung, vielleicht mal Bones MC gefragt.
MC schon mal, das solltest du zu ihm sagen.
Kann ich Bones sagen oder soll ich Herr MC sagen?
Herr MC, bitte.
Herr MC. Ja, finden Sie nicht auch, dass irgendwie Drogenkonsum in den Medien zu verherrlicht wird und so?
Bei der 187 Straßenbande bin ich da mal in den Backstage geplatzt.
Geplatzt?
Geplatzt. Also, das ist schon, weiß ich nicht, 3 Jahre her oder so. Und da haben auch Bones und Raff in Köln gespielt, ein kleineres Konzert. Und ich bin mit dem DJ befreundet und Belly und ich hatten Gästeliste. Und es war in den Wintermonaten und waren auch ein bisschen müde, Belly und ich, und dachten, komm, lass hingucken, lass das Konzert angucken. Ist immer ein Spektakel. Dann sagen wir kurz unserem Kumpel Hallo und gehen wir halt wieder. Konzert angeguckt, super Auftritt, 2 Bier getrunken, ganz entspannt gewesen. Und dann hatte ich meine Winterjacke schon wieder an und mein Kumpel schreibt so, hey, seid ihr noch da? Dann sage ich noch kurz Hallo. Und kommt dann vor aus dem Backstage, sagen wir kurz Hallo und wie geht's? Lange schon nicht mehr gesehen. Ich kenne ihn noch aus der Berlin-Zeit und früher auch viel mit dem Musik gemacht und so. Und dann meint er so, ja, was macht ihr jetzt noch? Wollt ihr noch Backstage mit? Ich so, ja, doch. Also ich war.
Würde sich jetzt gut anbieten nach der erste Klassefahrt, wäre das auf jeden Fall sinnvoll.
Ein Level. Und bei der 187 Straßenbande Backstage war ich da auch noch nie und ich dachte halt so, okay, wenn da ansatzweise die Klischees stimmen.
Ja, dann, ich stelle mir es halt so vor wie deren Musikvideos.
Ja.
Und ich kenne deren Musikvideos nicht wirklich, aber ich stelle mir sie so vor. Sehr wenig Kleidung, sehr viele Drogen und viele Waffen auch.
Ja, eigentlich wie so eine Mardi Gras Party meets irgendwie so eine Waffenlobby-Veranstaltung.
Ja, aber wenn ich meine eigene Backstage-Erfahrung wieder heranziehe, könnte es auch das Gegenteil sein, dass man da so reinkommt und einen so ein Jesus, der irgendwie am Handy hängt.
Was war die krasseste Band, bei der du je Backstage warst?
Na, meine, persönlich. Ich war ja häufig auch selber.
Ach so, selber in deinen eigenen Backstages.
Und da war es immer recht traurig.
Wobei man auch sagen muss, ja, und erfüllt das Klischee und das Vorurteil, das man vorher hat. Also wenn ich zu dir Backstage komme, weiß ich schon.
Da ist ein Typ am Handy.
Und dann laufen wir halt da irgendwie durch die Katakomben und so. Und ich war wirklich ein bisschen aufgeregt, weil das sind ja schon da ist schon viel wahr, was sie in den Texten so erzählen. Und gehe so durch so einen ersten Backstage-Raum durch. Da war noch niemand, ich höre auch nichts, keine Musik und nichts. Naja, denke mir, ist halt noch viel weiter hinten. Und mach so die zweite Tür auf und du musst dir vorstellen, wie so früher, wie so eine Sportumkleide in der Schule war.
Mhm, wo dann, also dann, du warst der Sportlehrer, der zufällig bei den Mädchen gefragt hat, ob jemand diese Uhr hier verloren hat.
Der Gag kommt auch oft. Und dann mache ich diese Tür auf und sehe, dass an so einem Lack-IKEA-Tisch, also diesen billigsten Tisch von IKEA, den jeder 14-Jährige in seinem Kinderzimmer hat, sitzen Jizzes, Maxwell, Alex, Bones und Raff. Nur die, sonst ist da niemand drin. Und Belly und ich gehen da rein und ich habe es auch nicht so wirklich gesehen, weil in dem Moment, in dem wir da rein sind, ist meine Brille beschlagen.
Ja, cooler Auftritt schon mal.
Genau. Ich hatte meine Winterjacke an, geschwitzt wie ein Schwein, meine Brille hat beschlagen.
Ja, aber das war gar nicht so schlimm, weil zum Glück hattest du in deinem Rucksack nämlich sehr viele Taschentücher direkt neben der Milch.
Nee, genau, Joghurt hatte ich dabei beim Rucksack. Und dann habe ich so, hallo, gesagt. Mega unangenehm. Dann unser Freund meinte so, das sind Freunde von mir. Mhm. Und ist mit uns in den Nebenraum gegangen, hat jedem von uns so ein Bags in die Hand gegeben. Und dann habe ich gemerkt, dass der Tisch geschlossen aufgestanden ist.
Gegangen ist. Wie lustig ist das denn? Oh mein Gott, wie lustig ist das denn? Und dann, wie demütigend.
Das war.
Aber hat dein Freund ihn hinterhergerufen? Nee, er nee. So flüchtige Bekannte. Er so.
Ich glaube, die wollten eh einen Bus. Und
ja, so, ja, klar. Die mussten alle noch einen Zug erwischen.
Ja, die. Und das war. Dann standen wir da rum am Kühlschrank. Es war dann nett, weil dann kam halt der Rest der Band, also der Band, die treten ja mit Schlagzeug und Gitarristen und Bassisten so auf. Und die der Vorband-Dude kam dann noch und so. Es war mega cool. Aber der erste Moment war, ich bin hier offensichtlich ja. falsch.
Aber wie süß, dass die so. Gar nicht aggressiv, sondern so einfach aufstehen und gehen.
Die wollten einfach ihre Ruhe, die wollten halt einfach zusammen abhängen.
Das fand ich ganz süß.
Das heißt Herr MC, das fand ich damals süß, als sie.
Ja, gut.
Ja, das war die Geschichte auf jeden Fall.
Das, also von allen Backstage- und Name-Dropping-Geschichten ist das jetzt meine liebste von
dir. Ehrlich? Ich habe noch viel mehr.
Ich weiß.
Ganz, ganz viel. Und erzähle ich auch die eine oder andere Backstage-
Ja, das werden wir sowieso. Ich glaube, live werden Dinge erzählt, die wir.
Die kann man so nicht erzählen.
Ja. Deswegen lohnt es sich sehr, vorbeizukommen.
Yes. Und zwar auf wien.gefühltefakten.de. AT wäre gut gewesen, wenn wir gemacht hätten.
Ah, verdammt.
Haben wir nicht.
Da kann man auch, also AT weiß ich nicht, aber mit manchen Endungen kann man ja gute Wortspiele machen.
Ja. Sag deine Top 17 Wortspiele mit Endungen.
Fuck.it, fuck it, zum Beispiel. Vergiss.s für Espanja. Okay, jedenfalls, hast du ein Highlight der Woche?
Ich hab ein Highlight der Woche, ja. Wieder ein sehr selbstreferenzielles Highlight der Woche gleich. Aber
ja, wir sind eh irgendwann falsch abgewogen. Ja, in dem Moment, wo es hieß, wir fahren gerne erste Klasse. Und hey, diese Backstage-Geschichte haben wir jegliche Kredibilität verloren. Ja. Deswegen gerne was Selbstreferenzielles. Leute, hört uns und empfehlt uns vor allem weiter. Wir freuen uns über jeden Menschen, der neu dazu stößt in die gefühlte Fakten-Community und empfehlt uns deswegen aggressiv weiter. Auch gerne Leuten, die ihr nicht so mögt, einfach wen auch immer.
Gerne auch
Fremden aus Rache, genau. Und bewertet uns, wo man uns bewerten kann. Egal auf Spotify, iTunes, wo auch immer uns hört, kann man uns mit Sicherheit bewerten und wir freuen uns über positive Bewertungen mit ein paar netten Worten. Und dann ist jetzt hier Christian Huber mit dem Highlight der Woche.
Mein Highlight der Woche ist etwas, was ich selber erst nicht gesehen habe, was mir dann Leute auf Instagram geschickt haben, was ich mir dann selber noch in der Mediathek nochmal angeguckt habe. Und zwar war ich eine Frage bei Gefragt gejagt.
Nein!
Ja, ich wollte immer, das ist auch ganz komisch, ich wollte immer eine Quizfrage sein. Weil es ist ja oft so, dass bei Wer wird Millionär, was ist der beste Podcast? Gemischtes Schweinefleisch, gemischtes Geschnetzeltes, gemischtes Blablabla und ja, gemischtes Sack.
Christian Huber, Comedy-Autor.
Nach die Drinnis waren schon irgendwo eine Frage. Und ich dachte mir, irgendwann werden wir vielleicht irgendwo mal auch eine Frage. Und dann war aber bei Gefragt gejagt die Frage, Christian Huber veröffentlichte 2022 seinen Bestseller Man vergisst nicht, wie man.
Ah, oh, das war die Frage.
Das war die Frage und die Frage gesagt, heißt. Und war falsch.
Oh Mann, das ist demütigend.
Ich fand's super.
Aber es wäre lustig, wenn es bei Wer wird Millionär eine Frage wäre und alle Joker verbraten wären. Publikumsjoker, keiner steht auf.
Ja.
Telefonjoker,
ja, niemand.
Professor für Literatur.
Ja.
Boah, noch nie gehört.
Nie gehört.
50-50-Joker und es haben einfach nur ein Fragezeichen, weil selbst die Maschine nicht genau weiß, Christian wer?
Aber für Gefragt gejagt hat's gereicht.
Wow.
Und das fand ich echt cool. Also wirklich, da hatte ich kurz selber Gänsehaut.
Das stelle ich mir auch, das ist ein Ritterschlag, wenn man eine Quizfrage ist.
Ja.
Das ist ein Ritterschlag. Freut mich sehr für dich.
Ja, danke schön.
Ich bin gespannt, ob ich es jemals in das Pantheon der Quizfragen
schaffen werde. Musst du nicht, weil du wirst die eines Tages stellen.
Das hoffe ich noch mehr.
Das glaube ich. Das Hupen ist Günther Jauch.
Damit ist die Sendung jetzt zu Ende, wie bei Weltmillionär, wenn dann so dieses Wir machen nächste Woche weiter. Christian Huber steht bei 16.000.
Ja, steht bei 200 Euro. Alle Joker verballert. Wie das wohl weitergehen wird.
50 Euro. Vielen lieben Dank fürs Hören und bis nächste Woche.
Tschüss.
Tschüss.
Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.